Ich lese den Predigttext, Offenbarung 14, die Verse 14 bis 20. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der gleich war einem Menschensohn. Der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit großer Stimme zu: Setze deine Sichel an und ernte, denn die Zeit zu ernten ist gekommen. Denn die Ernte der Erde ist reif geworden. Und der auf der Wolke saß, setzte seine Sichel an die Erde, und die Erde wurde abgeerntet. Und ein anderer Engel kam aus dem Tempel im Himmel, der hatte ein scharfes Winzermesser. Und ein anderer Engel kam vom Altar, der hatte Macht über das Feuer und rief dem, der das scharfe Messer hatte, mit großer Stimme zu: Setze dein scharfes Winzermesser an und schneide die Trauben am Weinstock der Erde, denn seine Beeren sind reif. Und der Engel setzte sein Winzermesser an die Erde und schnitt die Trauben am Weinstock der Erde und warf sie in die große Kelter des Zornes Gottes. Und die Kelter wurde draußen vor der Stadt getreten, und das Blut ging von der Kelter bis an die Zäume der Pferde, 1600 Stadien weit. Ich lade Sie ein, wenn es Ihnen möglich ist, zum Gebet aufzustehen und auch zum nachfolgenden Lied. Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir, so wie ich bin. Alles, was mich bewegt, lege ich vor dich hin. Herr, ich komme zu dir und schütte mein Herz bei dir aus. Was mich hindert, ganz bei dir zu sein, räume aus. Meine Sorgen sind dir nicht verborgen. Du wirst sorgen für mich. Voll Vertrauen will ich auf dich schauen, Herr. Ich baue auf dich. Herr Jesus Christus, wir stehen jetzt hier vor dir und wollen dir erst einmal danken für das Vorrecht, dass wir uns hier in diesem Haus frei versammeln dürfen und dich loben und preisen. Wir dürfen schon jahrzehntelang in Frieden in unserem Land leben und danken dir dafür. Das ist ein Geschenk, das wir gar nicht genug schätzen können, weil wir wissen, dass es vielen anderen nicht so geht. Weltweit werden wir als Christen verfolgt, und wir bitten dich auch gleich um deinen Schutz für unsere Geschwister in der verfolgten Gemeinde. Wir sind so froh, dass du bei uns bist, jedem von uns ganz nah bist und wir durch deinen Heiligen Geist verbunden sind. Vater im Himmel, wir danken dir für das Geschenk deines Sohnes, der uns befreit hat von der Macht der Sünde, für uns die Schuld bezahlt hat. Wir dürfen seinen Sieg über der Welt ausrufen und uns freuen darüber, dass wir schon jetzt zu deiner Familie gehören dürfen. Und dass wir auch mit unseren Familien bei dir geborgen sind, dass unsere Kinder und Enkel unter deinem Schutz stehen und sie jetzt in den Kindergottesdienstgruppen von Menschen betreut und angeleitet werden, die dir gehören und sich von dir und deinem Heiligen Geist leiten lassen. Wir befehlen dir dein Volk Israel an, das jetzt schon so viel leiden muss unter den Kriegswirren. Wir befehlen dir auch die Menschen an, die weltweit in Kriegsszenarien leben müssen. Bitte tröste du sie und gib ihnen immer wieder Mut und Zuversicht und auch den Regierenden Einsicht und Umkehr zu dir hin und der Erkenntnis, dass nur du das ewige Leben bringen kannst. Nun bitten wir dich um Vollmacht, Kraft und Freude für Norbert Rose, der uns dein Wort auslegt. Danke, dass du ihn mit deinem Heiligen Geist füllst und zubereitet hast für seinen Dienst heute Morgen an uns. Dir allein sei die Ehre und der Lobpreis, du wunderbarer Gott. Amen.
Sie kennen das ganz sicher, wenn Sie ein Bibelwort lesen, Gleichnisse oder solche Worte, wo wir sagen, da ist so viel Symbolik darin, dass wir uns immer wieder fragen, wie konkret sollen, müssen, dürfen können wir eigentlich solche Texte auch auslegen? Wie genau kann das werden? Und wir merken, wenn wir das so nur symbolisch deuten und erklären, dann wird das manchmal banal und allgemein. Dann haben wir den Eindruck, ja, es ist nett, schön, solche Geschichten zu lesen, solche Bilder zu haben, aber es berührt eigentlich nicht. Wenn man zu nah dran ist, dann zerbröselt einem der Text, weil man immer wieder merkt, es passt nicht wirklich in jeden Rahmen, den wir auch noch im Sinn haben, wenn wir es vergleichen mit anderen Texten. Und da diesen Mittelweg zu finden, solche Worte sehr, sehr ernst zu nehmen, zu vergleichen, immer wieder andere Texte zu sehen, das wollen wir auch heute Morgen tun, dass wir sehen, was gehört eigentlich alles dazu, was mag Johannes gedacht haben, auch selber gedacht haben, als er das so aufgeschrieben hat. Auch die Frage, wollen wir das eigentlich so genau wissen? Also dieser kurze Abschnitt, ich hätte gleich Offenbarung 15 dazu nehmen können, denn das gehört ja zusammen, auch wenn es getrennt ist durch Kapiteleinteilung, aber eigentlich geht es bis Offenbarung 15, 1 bis 8 weiter. Wir hätten das so machen können, nur das ist zu viel auf einmal. Das schafft man nicht. Es gibt so schöne Predigttexte, sagt mir manchmal jemand. Warum müssen wir uns solche Predigten, solche Texte immer wieder anschauen? Ja, das ist eine wichtige Frage. Wir müssen das tatsächlich. Wir haben das zu hören, weil es Gottes Wort ist. Und wir wollen Worte Gottes nicht übergehen, nicht auslassen, sondern wir wollen hören, was zu sagen und zu hören ist. Gott sagt, das müsst ihr wissen, denn es ist ein Wort für die Gläubigen in der allergrößten Verzweiflung. Da stehen wir jetzt gerade wahrscheinlich nicht drin, aber es gibt unzählige, die haben keine Perspektiven mehr, die sehen nicht mehr, wo noch einmal Licht aufgehen könnte. Für die ist das das schönste Licht, dass sie sagen können, da sitzt einer auf dieser Wolke, auf dem Thron, da kommt einer und da wird etwas Neues geschehen. Für die und in Zukunft auch für uns wird das wichtig sein. Für die vielen, die sich fragen, ist Gott eigentlich noch in seinem Regiment? Und wenn ja, wo sehen wir das? Wir werden es sehen, da bin ich ganz sicher und wir dürfen uns darauf freuen. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke. Schon diese wenigen Worte sind für uns ausreichend. Die Wolke natürlich, die uns erinnert an ganz, ganz alte Formulierungen und Geschichten der Bibel, wo die Wolke der Gegenwart Gottes so deutlich zu sehen ist und treu und immer gegenwärtig ist. Und ganz sicher dürfen wir auch den nächsten Abschnitt vom nächsten Sonntag, Offenbarung 15, schon ein wenig im Sinn haben, wo das Lied des Mose gesungen wird. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Oder noch einmal diesen Psalm 145 festhalten. Der nichts anderes sagt, als dass er kommt, dass er regiert, dass er der Herr und König ist über allem. Und diese Verbindung, die weiße Wolke, in der sich der Ewige offenbart und zeigt und sich zugleich auch verhüllt, und dieses Lied des Mose, das eine ganz, ganz große Bedeutung hat in seinem Volk, das zeigt, wir stehen unmittelbar vor einem ganz, ganz großen Triumph. Die nächsten Kapitel haben noch Dunkles genug, Einzelheiten, die uns beunruhigen, die nicht wirklich schön und leicht sind, aber wir stehen hier vor dem Beginn eines sehr, sehr großen Triumphes und wir haben diesen Triumph in diesem Psalm schon ein wenig gespürt, geschmeckt, aufgenommen, freuen uns dran. Das sind nicht nur blumige Reden, das ist Prophetie. Das ist prophetisches Wort Gottes, was wir miteinander gesagt, bekannt haben, dass den Menschen seine gewaltigen Taten kund werden. Sie werden den Menschen noch kund werden, nicht nur uns, die wir sowieso schon glauben und hören und lesen und wissen, sondern es wird den Menschen kund werden und die herrliche Pracht seines Königstums. Dein Reich ist ein ewiges Reich und deine Herrschaft währet für und für. Und dieser letzte große Triumph, den wir hier sehen, wird und muss sich durch die Gerichte Gottes hindurch offenbaren und zeigen. Wir wollen noch einige Worte und Abschnitte der Bibel dazu nehmen, damit wir merken, Johannes bewegt sich sehr, sehr eng in diesem Rahmen dessen, was wir auch in der Prophetie Alten und Neuen Testamentes sehen und kennen, etwa Joel 4, eine ganze Reihe von Versen, von Vers 1 an, denn seht in jenen Tagen, in jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wende, versammle ich alle Völker und führe sie hinab zum Tal Josaphat. Dort streite ich im Gericht mit ihnen um Israel, mein Volk und meinen Erbbesitz, denn sie haben es unter die Völker zerstreut und mein Land aufgeteilt. Sie haben über mein Volk das Los geworfen. Die Völker sollen aufbrechen und heraufziehen zum Tal Josaphat, denn dort will ich zu Gericht sitzen über alle Völker ringsum. Schwingt die Sichel. Da haben wir noch einmal dieses Wort, die Sichel. Denn die Ernte ist reif, kommt, tretet die Kelter, denn sie ist voll. Die Tröge fließen über, denn ihre Bosheit ist groß. Da sehen wir die ganz, ganz dunkle Seite für diesen Augenblick, die wir in den Gerichten Gottes vor uns sehen. Und daneben etwas noch ganz anderes, nämlich Sacharja 14, da leuchtet etwas anderes auf, obwohl es auch Gericht ist. Siehe, es kommt ein Tag für den Herrn, Sacharja 14, an dem man in deiner Mitte verteilt, was man bei dir erbeutet hat. Und wir wissen aus der Geschichte, das ist wirklich unbeschreiblich und unübersehbar, was man bei dir erbeutet hat. Da haben vielleicht damals die Leser, Hörer gesagt, was soll denn das sein? Die paar Kamele und Esel, die wir da haben, so viel ist ja auch nicht. Aber durch die Geschichte hindurch, was man bei dir erbeutet hat. Da fallen mir so viele Assoziationen ein, die will ich Ihnen jetzt gar nicht zumuten. Aber was man bei dir, bei meinem Volk erbeutet hat, denn ich versammle alle Völker zum Krieg gegen Jerusalem, die Stadt wird erobert, die Häuser werden geplündert, die Frauen geschändet, die Hälfte der Stadt zieht in die Verbannung, aber der Rest des Volkes wird nicht aus der Stadt vertrieben. Doch dann wird der Herr hinausziehen und gegen diese Völker Krieg führen und kämpfen, wie nur er kämpft am Tage der Schlacht. Seine Füße werden an jenem Tage auf dem Ölberg stehen, der im Osten gegenüber von Jerusalem liegt. Der Ölberg wird sich in der Mitte spalten und es entsteht ein gewaltiges Tal von Osten nach Westen. Die eine Hälfte des Berges weicht nach Norden und die andere Hälfte nach Süden. Ihr aber werdet zum Tal meiner Berge fliehen, denn das Tal der Berge reicht bis zum Jasol. Ja, ihr werdet fliehen, wie ihr vor dem Erdbeben geflohen seid in den Tagen Usias, des Königs von Juda. Dann wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit ihm. Ah, das ist ein gewaltiges Wort. Wissen Sie, was gemeint ist? Kommen Sie drauf? Kann ich in der Kürze der Zeit nicht erklären. Muss man einfach hören, genießen, sich freuen, was das bedeutet. Und alle Heiligen mit ihm werden mit ihm kommen. An jedem Tag wird es kein Licht geben, sondern Kälte und Frost. Dann wird es einen Tag lang, er ist dem Herrn bekannt, weder Tag noch Nacht werden, sondern am Abend wird Licht sein. An jenem Tag wird aus Jerusalem lebendiges Wasser fließen, eine Hälfte zum Meer im Osten und eine Hälfte zum Meer im Westen. Im Sommer und Winter wird es fließen. Dann wird der Herr König sein über die ganze Erde. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Und wir hören und spüren diesen gewaltigen Triumph, der hier beschrieben wird, in unterschiedlicher Weise, mal in einer sehr dunklen Weise und dann wieder mit diesem gewaltigen Eindruck, den wir hier sehen. Und dieser Triumph wird angedeutet und sichtbar in vielen, vielen Worten und Texten. Denn es heißt in Vers 15, auch in diesem dunklen Kapitel Offenbarung 14, ja nicht, jetzt kommt die große Vernichtungswelle. Es sind ganz harte Worte, das ist gar keine Frage. Aber es ist nicht die Rede von einer einzigartigen Vernichtungswelle, sondern jetzt kommen die sieben Schalen des Zornes. Wir sind sogar sozusagen in einem Übergang und damit werden die sieben Schalen des Zornes tatsächlich auch eingeläutet und eingeleitet. Aber vor allem heißt es, die Ernte der Erde ist reif geworden. Die Weinlese Gottes beginnt und bei diesen Begriffen merken wir, das ist nicht so leicht zu sagen. Ist es jetzt Gericht, ist es was ganz Schweres oder ist es das große Fest im Volk Gottes, endlich beginnt die große Ernte, die Weinlese, die Weizenernte Gottes. Und wir haben zugleich so manche Worte im Ohr von Jesus in Matthäus 13, wo diese Ernte angedeutet ist: Der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn, der Acker ist die Welt. Nicht das Land Israel, sondern der Acker ist tatsächlich die Welt. Der gute Samen, das sind die Söhne des Reiches. Da gibt es einen großen Sprung, Matthäus 13 zu Vers 43, dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters wie die Sonne leuchten. Wer Ohren hat, der höre. Und dazwischen eingeschoben, zwischen diesen hell strahlenden Worten, wieder etwas ganz anderes, das aber dazugehört: Es gibt auch Unkraut, jede Menge Unkraut. Und wir wissen, die Jünger hätten es gerne von Anfang an ausgerissen, beseitigt. Sie hätten gern dieses Erleben: Wir sind doch gerne ganz unter uns, wir Guten. Sie kennen das, diesen Eindruck, wenn es doch alles so wäre, wie wir es für richtig halten, wäre manches einfacher. Aber hier ist eine Rede davon: Das Unkraut sind die Söhne des Bösen, der Feind, der es gesät hat, ist der Teufel, die Ernte ist das Ende der Welt, die Arbeiter bei dieser Ernte sind die Engel. Wie nun das Unkraut aufgesammelt und im Feuer verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle zusammenholen, die andere verführt und Gottes Gesetz übertreten haben, und werden sie in den Ofen werfen, in dem das Feuer brennt. Dort werden sie heulen und mit den Zähnen knirschen. Und plötzlich wird sehr konkret, was wir in Offenbarung 14, Vers 14 folgende sehen: Und siehe, ich sah eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der gleich war einem Menschensohn. Der hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer Engel und ein anderer Engel und ein anderer Engel und der Engel und so weiter. Und wir merken, hier fließen so viele Verbindungen, so viele rote Fäden zusammen zu einem gewaltigen, man kann fast sagen, zu einem gewaltigen Strang, der nun erkennbar wird, wenn man auch die anderen Worte kennt und sich darin orientieren kann. Er wird seine Engel aussenden. Erstaunlicherweise, das hat mich sehr verwundert, dass manche Ausleger irritiert sind, ob der Menschensohn hier wirklich Jesus sei. Vor allem, welche Ausleger zu dieser merkwürdigen Auffassung oder Irritation kommen, hat mich gewundert. Ich verrate das nicht, wer das ist. Ist auch völlig unwichtig, aber überhaupt, dass hier vom Menschensohn die Rede ist und ein Ausleger sagen kann, das kann nicht Jesus sein. Einmal deswegen, weil es hier wie ein Menschensohn heißt, aber weil das irgendwie nach seiner Meinung nicht so ganz passt. Weil nämlich einer der Engel zu dem Menschensohn sagt: Setze deine Sichel an und ernte, denn die Zeit zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist reif geworden. Er sagt, es kann nicht sein, dass ein Engel dem Menschensohn, also Jesus, einen Befehl erteilt. Und deswegen kann es nicht Jesus sein. Und da merkt man tatsächlich, wie leicht man irgendwo falsch abbiegen kann, eine falsche Grundentscheidung trifft und damit das Ganze zerfällt. Also kann ja auch sein, dass alle sagen würden irgendwann: Du hast dich getäuscht, du bist falsch abgebogen irgendwo. Aber ich glaube, dass ich soweit sagen darf: Wenn im Neuen Testament im prophetischen Wort vom Menschensohn die Rede ist, dann würde ich niemals behaupten, das kann nicht Jesus sein. Das muss Jesus sein. Ich kann keine andere Auslegung verstehen, weil hier auch Daniel 7 noch einmal aufleuchtet. Natürlich gehört das dazu. Und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn. Da heißt es auch, wie eines Menschensohn. Aber dass es kein anderer sein kann als der Herr, als Jesus, das ist, glaube ich, sehr eindeutig. Und er nahm Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Selbstverständlich ist das Jesus, der hier auftaucht, auf dieser Wolke. Und die Frage bleibt trotzdem: Kann es sein, dass Jesus einen Befehl von einem Engel bekommt? Ja, man kann schon drüber stutzen, wenn dieser Engel da steht und sagt, setze deine Sichel an und ernte, denn die Zeit zu ernten ist gekommen. Ist das überhaupt ein Befehl? Oder ist das die Zusammenfassung all der verzweifelten Gebete, die wir ja in unzähliger Form kennen, aus unserem eigenen Leben, aus unserer Zeit und auch aus den Psalmen, aus vielen, vielen Lebenssituationen? Herr, wie lange noch? Diese sich ständig wiederholende Formulierung, wie lange sollen wir noch warten, wie lange sollen wir noch hoffen, wie lange müssen wir noch aushalten, wie lange sollen wir noch sehen und bekennen und glauben und du bewegst dich einfach nicht. Diese Formulierung, wie lange noch, die kommt so häufig vor in den Psalmen. Und das scheint mir dahinter zu stehen, nämlich diese Zusammenfassung all dieser Gebete, wie lange noch. Und wenn wir so beten, Herr, komme bald, Maranatha, dann befehlen wir ihm doch nicht. Wir sagen ihm doch nicht, was er zu tun hat, sondern wir sagen das, worauf wir warten, wie lange, bis du endlich kommst. Und wir ahnen schon, die Ernte ist reif. Er weiß längst, wie weit wir schon sind, aber dass wir auch langsam in diese Spur kommen, wo wir merken, es wird tatsächlich langsam Zeit für die große Ernte und sie nimmt schon erste Konturen an. Komm, Herr Jesus, Maranatha, komme bald, dass endlich das Gebet erhört wird. Dass es einen Tag, eine Zeit gibt und der Engel gibt das Signal, jetzt kommt er und jetzt werden alle diese Gebete erhört. Wir haben das vorhin so schön gesungen in diesem Lied. Herr, im Glanz deiner Majestät, auf den Stufen vor deinem Thron stehe ich in deinem Licht, stehen wir in deinem Licht und singen dir unsere Lieder. Ja, auch das zu sehen, wir stehen schon vor seinem Thron. Und wir warten darauf und wir beten darum, Herr, komme bald. Und er wird an seinem Tag tatsächlich kommen. Endlich kommt dieses Signal und dann kommen diese Engel und ein anderer Engel und ein anderer Engel und noch ein anderer Engel und manche schalten da schon ab, weil sie denken, ach, diese Engelgeschichten, mit denen bin ich schon lange durch. Und da muss man immer wieder sagen, vergessen Sie all diese bildhaften Darstellungen, die Sie aus Ihrem Leben kennen, die Sie jemals von Engeln gesehen haben. Was bei Ihnen an Ihrem Weihnachtsbaum hängt, ist nicht das, was die Bibel meint. Dürfen Sie auch weit, ich will niemandem auf die Füße treten oder Ihnen das nehmen, aber das sind alberne Vorstellungen, die wir da haben von den Engeln der Bibel. Und wir verstehen vielleicht noch einmal, dass die Engel der Bibel nicht hübsch anzusehen sind, nicht nett und freundlich daherkommen, sondern dass die Engel der Bibel heilige Gestalten mit einer unglaublichen Machtfülle sind. Nicht eigene Macht, aber eine verliehene Macht und die gebrauchen sie, sie haben die Sicheln in den Händen. Sie sind gesandt, um diese Sicheln auch anzusetzen. Und das sind nicht nur zwei oder drei Engel. Da bin ich ganz sicher, da gibt es ein ganzes Heer. Das sind Heerscharen von Mächten, von Gewalten, die am Ende dieser Zeit tatsächlich auch ihre Aufgabe erfüllen werden. Auch da kann man sehen, dass die Ausleger manchmal die Übersetzer nicht unbedingt den Worten folgen, sondern dass sie der Auslegung folgen. Denn Sie haben das vielleicht gemerkt, da heißt es mal Sichel, mal Messer, mal Winzer, Messer. Und da haben wir sofort den Eindruck, das sind ganz vollkommen unterschiedliche Dinge, unterschiedliche Vorgänge. Es ist aber immer dasselbe Wort. Die Übersetzer folgen an manchen Stellen der Auslegung. Es müsste umgekehrt sein. Die Auslegung muss immer dem Wort folgen. Und darf das nicht verwechseln. Und das merken wir an solchen Stellen, dass man dann zwei verschiedene Spuren hat, wo eigentlich nur eine Spur zu sehen ist oder verschiedene Aspekte einer Spur. Und noch einmal mit den Engeln, die wir da vor uns haben, die Mahnung in 5. Mose 5 ist etwas sehr Wichtiges, wo es heißt, du sollst dir kein Bildnis machen in irgendeiner Gestalt, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist, weil dann tatsächlich alles banal wird. Ja, auch solche Texte, solche Formulierungen werden banal, wenn wir falsche Engelvorstellungen und falsche Vorstellungen haben von dem Menschensohn, der auf einer Wolke daherkommt. Selbstverständlich sind das bildhafte Worte, sind das Symbole, die wir hier sehen, aber hinter den Symbolen steht nicht etwas Kleineres, sondern etwas Größeres. Und dann werden diese Engel Gottes maßgeblich beteiligt an diesen zwei verschiedenen Aspekten von Gerichten. Da ist die Weizenernte, die Sichel, die am Weizen ansetzt, und daneben die Weinernte. Wenn wir das genauer anschauen wollen, das eine können wir sehr kurz machen, das ist der Weizenacker, von dem Jesus in Matthäus 13 gesagt hat, das ist ein Bild für die Völker. Ja, die Erde ist der Acker, die Völker sind der Acker. Ganz allgemein, da wird die Sichel angesetzt und da gibt es ganz unterschiedliche Ernten und Ergebnisse. Und daneben ist das der Weinstock. Und beim Weinstock sagen wir natürlich nicht, der Weinstock, das ist die ganze Welt mit allem, was da so ist, sondern der Weinstock ist zunächst sein Volk Israel. Und wir sollten nicht zu schnell davon abweichen und sagen, das übertragen wir jetzt einfach auf alles Mögliche, auf die Kirche, auf die Gemeinde und schließen Israel damit wieder aus. Das ist tatsächlich ein Vorgang, der in der Theologie häufig gemacht wird, sondern wir bleiben zunächst einmal dabei, dass es hier um Israel geht. Und dass die Worte Jesu überall da, wo es um Ernte geht, um diese Gerichte geht, immer mit diesem großen Staunen einhergeht. Dass es auch da nicht diese uns gewohnte Zweiteilung gibt, die Anständigen kommen in den Himmel und die anderen, die gehen verloren, sondern dass da ein Gericht hindurchgeht, auch durch die Völker. Also nicht nur, wer gehört zur Gemeinde Jesu und wer nicht, sondern es geht durch die Völker hindurch. Da heißt es dann in Matthäus 7, 22 folgende, es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Und das sind da keine Leute, die irgendwie weit entfernt wären, sondern das sind Menschen, die sagen, wir haben so vieles getan. Vielleicht sogar, wir waren immer da, wir waren immer treu, haben alles Mögliche getan. Und diese Vorstellung, dass sie sagen könnte, tut mir leid, aber ich weiß nicht, wer ihr seid. Das ist schon ein sehr, sehr schweres Wort. Aber das andere Wort, da bin ich sehr froh, dass es auch daneben steht, von Vers 31 an. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist vom Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen? Und haben dir zu essen gegeben oder durstig oder haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen, haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir und so weiter? Sie kennen das, diese Stelle, Matthäus 7, folgende und diese Verse. Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Und es wird große Überraschung geben. In diesen Gerichten, in diesen Zurechtbringungen Gottes, Gericht und Gerechtigkeit, es wird auch böse Enttäuschungen geben. Das wird hier sehr, sehr deutlich angekündigt und angedeutet. Aber die Frage, auf welcher Seite stehen eigentlich wir? Da sind Sie jetzt in der Falle, wenn ich Sie so frage. Wenn ich Ihnen nur diese zwei Alternativen vorlege und sage, entweder auf der einen oder auf der anderen Seite, mehr gibt's ja nicht. Nach diesem Eindruck von diesem Text her, aber trotzdem, wir dürfen schon mal fragen, wo stehen wir eigentlich, weil diese Frage sich automatisch stellt, wollen aber zunächst noch ein wenig differenzieren, nämlich was genau eigentlich mit der Ernte gemeint ist. Und da gibt es wieder ganz, ganz schöne, aber auch manche schwierige Varianten, die wir sehen dürfen, wenn die Sichel, ob Weizen, ob Weinernte, Weinlese gemeint ist, die Variante 1, es geht bei beidem, Weizen, Ackerfeld und Weinstock, einzig und allein um Israel. Das ist die eine Variante, dass immer nur Israel gemeint sein kann. Variante 2, es geht bei beiden, Ackerfeld und Weinstock, ausschließlich um die Gemeinde. Da merken wir schon, Israel ist weg, spielt keine Rolle mehr, haben wir irgendwie hinter uns gelassen. Variante 3, es geht beim Ackerfeld um die ganze Erde, um die Völker also, und beim Weinstock nur um Israel. Variante 4, es geht beim Ackerfeld um die Völker und beim Weinstock nur um die Gemeinde. Alles Israel oder alles Gemeinde oder ein Gemisch von allem und man weiß nicht genau, wer wohin gehört. Dann ist die Frage, warum unterscheidet eigentlich Offenbarung 14 zwischen diesen beiden Dingen und sagt nicht einfach, da kommt halt das Gericht und die Sichel ist da und die Ernte ist da. Diese verschiedenen Engel. Variante 5, es geht beim Ackerfeld um die Völker im Allgemeinen und beim Weinstock um all die, die sich nach seinem Namen und sich allesamt auf Abraham als ihren Vater berufen. Das wird Ihnen möglicherweise ein bisschen sonderbar vorkommen, wenn ich das so pauschal formuliere. Alle, die sich auf Abraham berufen, da gehen manche Signallichter an bei uns, rote Lichter, rote Ampeln, wo man denken würde, stopp, so geht's aber nicht. Aber auch wenn es uns irritiert, die Grundaussagen der Verheißung an Abraham lautet so, siehe, ich habe meinen Bund mit dir und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham und soll dein Name sein, denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker und ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker machen und auch Könige sollen von dir kommen. Da sortieren sich die Bahnen sehr, sehr eindeutig. Da müsste man noch sehr vieles dazu sagen, aber dass wir erst einmal das sehen und verstehen, dass die Grenzziehungen hier manchmal ganz unterschiedlich verlaufen. Wenn nämlich von dem Weinstock der Erde die Rede ist, scheint nur diese letzte Variante in Frage zu kommen. Das Weizenfeld, die Völker, dieser Weinstock hier, die vielen, die irgendwo, irgendwie damit verbunden sind, daran angelehnt sind. Und wenn wir das lesen, etwa in Jesaja 5, wohl an, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Das ist noch Israel, ganz eindeutig, was ich mit meinem Weinberg tun will. Das lässt sich sehr deutlich einordnen. Aber dann heißt es weiter, sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Das ist die Situation, in der wir bis heute stehen. Dass nämlich der Zaun weggenommen und die Mauer eingerissen ist. Und das heißt für uns, es gibt keine klaren Abgrenzungen mehr. Es gibt keine Eindeutigkeit mehr. Alles verschwimmt. Es ist ein religiöser Mischmasch, den wir haben, ein Einheitsbrei, ein Chaosgemisch an Religionen, an Völkern, an Richtungen, die wir im Glauben haben. Wo man heute sagen muss, daraus ist der Islam entstanden. Weil auch Mohammed gesehen hat, da stimmt was nicht. Er hat versucht, auf seine Weise da wieder Ordnung hineinzubringen, hat es dann endgültig versemmelt. Also darf man vielleicht nicht so ganz unvorsichtig sagen, aber das ist richtig schwierig geworden. Der Zaun ist weggenommen und diese Grenze, dieser Weinberg ist entgrenzt. Es lässt sich nicht mehr eindeutig fassen für den, der nicht genau weiß, wohin es führt. Und dieser entgrenzte Weinstock, wie metastasierende Gebilde, ausgefranst durch die Völker wabert, und wir da viele Diskussionen führen, was eigentlich wohin gehört. Und wir sehen die schlechten, die sauren Trauben, die dann auch in Jesaja 5 genannt sind. Und wie wichtig das ist, dass dann Jesus kommt und sagt, ich und ich allein, ich bin der wahre Weinstock. Was immer ihr glaubt, denkt, wie ihr lebt, wie ihr euer Leben gestaltet, euren Glauben gestaltet, an mir kommt ihr nicht vorbei. Ob ihr sagt, Abraham ist unser Vater und Jesus sagt, ihr habt den Teufel zum Vater, worauf ihr euch immer berufen wollt, wenn es nicht Jesus und der Name Jesu ist, dann seid ihr außerhalb dieser Grenze des Weinstocks Gottes. Ganz wichtig, immer wieder zu sehen. Es geht nicht um die Frage, sind die einen irgendwie mit uns weitläufig verwandt, denken und glauben die ähnlich wie wir? Tun sie ja. Und manch ein Moslem ist viel frömmer als manch ein Kirchenmensch in unserem Land. Aber die entscheidende Frage ist eine andere. gehörst du zu diesem Weinstock Jesus. Und nur die, die zu diesem Weinstock Jesus gehören, die gehören auch in diesen Weinstock hinein. Alles, was nicht mit mir verbunden ist, ist nicht wahrer Weinstock. Wir sind wahrer Weinstock, wenn wir zu ihm gehören. Alles andere mag Tradition sein, mag nett sein, mag schön sein, aber mag auch wertvoll sein, gar keine Frage, was da alles geschieht, was alles getan wird in seinem Namen. Aber die letzte Frage ist, gehörst du zu mir, zu diesem Weinstock, zu dem wahren, einzigen Weinstock, den wir da haben? Und wenn jetzt Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, dann haben wir das zu hören. Ich bin der wahre Weinstock und haben das zu sagen. Er ist der Wahre. Also was da immer an Versuchen wabert, ob man nicht hier und da auch ein bisschen andere mit hineinnehmen kann. Ich verstehe das gut. Ich habe manche Muslime kennengelernt, das waren so liebe Leute. Ich kenne auch manche ungläubige Deutsche, die sind ganz liebe Leute. Aber das ist nicht die Frage, sondern gehören sie zu Jesus? Kennen sie Jesus? Glauben sie an den Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus? Daran entscheidet sich tatsächlich alles. Und wenn die Kälte des Zornes Gottes nun getreten wird, und sie wird getreten werden, dann scheidet sich daran das Verständnis, wie wir das nun zu verstehen haben, denn der Zorn Gottes ist nicht einfach nur blinde Wut. Manche empfinden das ja so, vor allem wenn sie hier von diesem Blut bis an die Zäume der Pferde lesen, 1600 Stadien weit, das ist von oben von Tyrus an, ganz runter bis in den Süden von Palästina, bis an die Zäume der Pferde, alles voller Blut. So könnte man das nun sehen und würde sagen müssen, was hat das nun für uns zu bedeuten? Wie brutal kann das sein? Will Gott das wirklich so? Und wir müssen viel, viel deutlicher sagen, das ist nicht das Ausmaß des Zornes Gottes oder das Ausmaß seiner Härte, seiner Brutalität, mit der er jetzt endlich zurückschlägt und richtet, sondern das ist das Ausmaß der Schuld der Welt. Das wird in diesem Bild deutlich. Das Ausmaß der Schuld der Welt. Das Blut bis an die Zäume der Pferde. Und wenn wir die Augen nur ein wenig öffnen, würden wir sagen müssen, ja, wir müssen nur hinsehen und wir sehen das ganze Ausmaß. Denken Sie an die 6 Millionen Juden im Holocaust, an die vielen Unzähligen, die davor und danach umgebracht worden sind. Und die vielen, das ist ja eher nur ein ganz kleiner Teil am 7. Oktober und trotzdem schlimm genug. Und die vielen Folgen, die das hatte, da sehen wir, was es heißt, das Blut, das reicht bis an die Zäume der Pferde und plötzlich merken wir, das ist keine sonderbare Vorstellung, sondern das ist eine Beschreibung der Realität der Schuld der Welt. Das ist nicht Gott, der das macht und der das will, sondern der uns vorhält, was wir hier alles treiben. Dass niemand Gott beschuldigen darf für diese furchtbaren Ausmaße. Wir tun das ja, also wenn ich sage wir, dann unsere Zeit, unsere Kultur. Wie kann Gott so etwas wollen? Wie kann Gott so etwas zulassen? Wie kann er überhaupt auf diese Idee kommen? Dann ist es unsere Idee, so schuldig zu werden. Unsere Idee, so in dieser Schuld zu bleiben und keinen Preis umzukehren. Alle Mahnungen, alle Einladungen, alle Ermutigungen, alle Freundlichkeit in den Wind zu schlagen und zu sagen, wir können das selber, wir brauchen dich nicht, wir gehen weiter auf unserem Weg. Und er sagt immer wieder, ich will nicht den Tod des Gottlosen. Hören wir das eigentlich? Ich will nicht den Tod des Gottlosen, sondern das erlebe. Das bleibt erhalten, dieses Wort. Von Anfang an habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem Volk, das nicht hören will und auch nach den Völkern. Ich habe euch geschaffen, ich habe euch gesegnet, ich habe euch mein Wort gegeben, ich habe euch meinen Sohn gegeben, der seinen einzigen Sohn dahingab. Ich habe euch Heil gegeben, ich habe euch Gnade gegeben, gerufen, gemahnt, eingeladen, gebettelt. Ich habe gebettelt. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch doch versöhnen mit Gott. Das ist ein Betteln Gottes durch uns. Lasst euch doch endlich versöhnen. Und die Menschen sagen, brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Und häufen eine Schuld auf die andere. Und immer wieder, er versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen die ihre Sünden nicht zu und hat unter uns sichtbar, erkennbar, aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Und seit über 2000 Jahren, auch schon davor, aber seit 2000 Jahren noch mehr, lasst euch doch endlich versöhnen mit Gott. Und wir wollen nicht. Er will nicht, dass auch nur einer verloren geht. Da kommen wir als Gläubige auf der anderen Seite und sagen, warum kommst du nicht endlich? Und da kommt seine Antwort. Weil ich nicht will, dass auch der eine noch verloren gehen könnte, der noch nicht in der Spur ist. Das ist Gott, das ist sein Wille, das ist sein Plan. Und das ist schon in Jesaja 5 sichtbar, wo es heißt, er grub den Weinberg um und entfernte die Steine und bepflanzte ihn mit den edelsten Reben. Da kommt eine ganze Aufzählung, was er noch getan hat. Und dann heißt es ab Vers 3, nun sprecht ihr das Urteil. Das ist nach meinem Eindruck die einzige Stelle, an der Gott sagt, jetzt dürft ihr mal über mich urteilen, mich richten. Sprecht über mich das Urteil Jerusalems Bürger und ihr Männer von Juda im Streit zwischen mir und dem Weinberg. Was könnte ich noch für meinen Weinberg tun, das ich nicht schon getan hätte? Und zwar nicht nur einmal, hundertfach, tausendfach, nennt mir eines, was ich nun noch tun könnte. Ist natürlich rhetorisch gemeint, aber auch das Schweigen ist rhetorisch. Da fällt uns nichts mehr ein. Was sollten wir noch hinzufügen, wenn er sagt, ich habe euch meinen Sohn hingegeben? Nach all den Bemühungen, Versuchen, unermüdlichem Rufen habe ich euch meinen Sohn hingegeben. Was soll ich noch mehr tun? Da gibt's nichts anderes. Das ist die eine Seite von diesem Gericht, dass tatsächlich ganz, ganz viele dann von ihrer eigenen Schuld eingeholt werden. Mag sie groß oder klein sein, aber wer nicht zu diesem Weinstock gehört, der wird dann in diesem Gericht seine Schuld tragen müssen. In großer Gerechtigkeit, gar keine Frage. Da wird nicht alles über einen Kamm geschert, sondern immer in Gerechtigkeit. Und zugleich eine ganz, ganz andere Linie, die hier auch noch sichtbar wird. Nämlich, das wissen wir, das Blut aus der Kelter, das bis an die Zäume der Pferde geht, ist nicht einfach nur Blut. Spätestens seit dem letzten Abendmahl von Jesus mit seinen Jüngern haben wir ein anderes Verständnis von Blut und von Wein. Und die Verbindung von Blut und Wein. Und dass dann immer beides zusammen gesehen werden darf. Das eine wird vom anderen verstanden, interpretiert. Das Blut aus der Kelter wird bis an die Zäume der Pferde gehen. Das ist Ernte. Das ist Ernte. Das ist auch die Frucht aus den Reben. Blut und Wein werden jetzt ganz unterschiedlich gesehen. An jedem Tage, das ist eine andere Formulierung ebenfalls in diesem Abschnitt, an jenem Tage wird aus Jerusalem lebendiges Wasser fließen. Da sehen wir, in welche Richtung es geht. Offenbarung 15, da stehen sie schon am gläsernen Meer. Wir haben ja viel gerätselt, wo es um diese priesterlichen Gesetze ging, was dieses große gläserne Meer zu bedeuten hat. Und es ist immer ein bisschen fraglich geblieben. Jetzt stehen sie an diesem großen, ehernen, gläsernen Meer und singen das Lied des Mose. Eine riesengroße Ernte, eine Weinlese, ähnlich hat Sachaja angedeutet, an jenem Tage wird aus Jerusalem lebendiges Wasser fließen und er zeigte mir, das ist jetzt Offenbarung 22, darauf läuft es hinaus, er zeigte mir einen Strom, das Wasser des Lebens, klar wie Kristall, er geht vom Thron Gottes und des Lammes aus. Die Ernte ist groß. Und in dieser Ernte werden nicht die Reste zusammengekehrt, sondern da wird die große Weinlese gehalten. Das wäre doch ein jämmerliches Ergebnis. Ich darf das vielleicht so sagen, ein jämmerliches Ergebnis, wenn wir sagen müssen, das Gericht ist so riesengroß, unüberschaubar, so furchtbar. Die große Masse wird da einfach niedergewalzt und so ein paar Hansel wie wir dürfen sich zur Ernte zählen und bleiben da übrig. Die Ernte ist groß. Und es ist nach meinem Verständnis, nach der Bibel, undenkbar, dass es Gericht ohne Maße sein sollte und die Ernte eher mickrig ausfällt. Alle Töne, alle Bilder, alle Klänge, alle Worte der Bibel gehen in eine andere Richtung. Wir können das noch nicht genau sagen. Wir wissen längst nicht alles, aber dass die Ernte groß sein wird, das dürfen wir glauben. das große Völkergericht und zugleich die große Ernte, die wir in Matthäus 7 schon gesehen haben, die vielen, die aufzählen, was wir nicht alles gemacht und geleistet haben. Wir haben geopfert, wir haben Zeit gehabt und Geld investiert, wir haben in deinem Namen geweissagt, böse Geister ausgetrieben, viele Wunder getan. Dann werde ich ihn bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Und das andere, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Und noch einmal die Frage, auf welche Seite gehören wir, wo stehen wir, auf welcher Seite wollen wir stehen? Und es gibt natürlich und tatsächlich auch diese Möglichkeit, diese Ungewissheit, diese Unklarheit, dieses Risiko, dass wir ein ganzes Leben das sozusagen offen halten und sagen, ich denke schon, dass es reicht. Ich denke schon, dass es reicht. Wie oft ich diesen Satz gehört habe an hohen Geburtstagen, wenn man merkt, jetzt geht es langsam in die letzte Runde, die ich hier noch laufen soll oder darf, und dann die große Frage mit 80 oder 90, ob es denn wohl reicht. Dann ist die Frage, auf welcher Seite stehst du? Weißt du das? Und dann würden wir sagen müssen, du lebst im Risiko. Du lebst im Risiko. Wenn du das nicht weißt, dann lebst du noch im Risiko. Dann kann es sein, dass es heißt, kommt her, ihr Gerechten. Das ist eine schöne Überraschung. Wenn jemand ist, der sagt, ich bin mir nicht ganz sicher, da ist noch so vieles in meinem Leben, was nicht gut war. Aber dann vielleicht mag es ja doch reichen. Und er sagt, komm her, du Gerechter, du gehörst auch dazu. Und es könnte sein, dass wir uns ganz maßlos überheben und sagen, wenn einer, dann ich. Und er wird sagen, wer bist du? Ich habe dich nie gekannt. Manche werden sehr, sehr erstaunt sein, dass sein Urteil vollkommen anders ausfällt, als wir es gedacht haben. Und ich glaube, dass wir das deswegen das sehr deutlich sagen dürfen und müssen, überlass das nicht dem Zufall, nicht dem Schicksal, nicht irgendwelchen Prozessen in deinem Leben, dem Lauf der Zeit, dem Lauf der Dinge. Wenn du zu Jesus gehörst, dann hast du Gewissheit. Dann wirst du nicht mehr fragen, so oder anders. Dann stehst du weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Dann bist du gar nicht mehr da. Wunderschön. Du bist nicht mehr da. Wir stehen schon, wir haben es gesungen. Und das meinen wir ernst. Wir stehen schon vor seinem Thron und singen ihm Lieder. Und da gehe ich auch nicht wieder weg. Und er schickt mich da auch nicht wieder davon, sondern die, die zum wahren Weinstock gehören, die stehen schon vor seinem Thron. Die stehen nicht mehr zwischen den Seiten, stehen nicht mehr auf der einen oder der anderen Seite, sondern Offenbarung 14 betrifft uns nicht mehr. Betrifft uns nicht mehr, wenn sie zu Jesus gehören, wenn wir mit ihm verbunden und vereint sind, herausgenommen aus allen Gerichten, die dann noch kommen werden, und wir werden dann mit ihm offenbar werden. Das ist ein dramatischer Unterschied, ob ich sagen kann, ich lebe schon in einer vollkommen anderen Dimension. Ich lebe schon in seinem Reich. Ich lebe doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Wir haben in den letzten Tagen dieses Wort immer wieder gehört und zitiert. Ich bin schon ganz woanders. Ich bin schon weg. Ich bin schon weg. Preis den Herrn. Ja, ich bin auch noch da. Ich leide noch mit, ich bete noch mit, ich rede noch, ich versuche noch, wie Paulus, lasst euch versöhnen mit Gott. Mal gelingt's und mal auch nicht, aber eigentlich bin ich schon weg. Weil dann die Schalen des Zorns tatsächlich kommen, 7 nacheinander, das folgt dann darauf, und die Frage, ist das denkbar, dass solche Schalen des Zorns kommen, und spätestens wir in unserer Zeit werden sagen müssen, ja, wir sehen das schon. Ob das schon die Schalen des Zorns sind, die die Offenbarung meint, die wir heute in den Medien, in unserer Umgebung sehen, ist noch eine Frage. Aber dass wir es uns langsam vorstellen können, was es heißt, wenn die Schalen des Zornes ausgegossen werden, eine Krise nach der anderen, ob das diese Schalen oder andere sind, aber dass wir wissen, über uns wird es keine Schale des Zorns mehr geben. Nicht über uns. Da haben wir ein vollkommen anderes Bild. Ich weiß nicht, ob es Ihnen einfällt, das andere Bild, wenn Paulus sagt in Römer 5, über uns und über unsere Herzen und in unsere Herzen ist die Liebe Gottes ausgegossen. Und das beschreibt er wunderbar. Also nicht nur, da hat er uns so ein bisschen, wie in so einer Kindertaufe, so ein bisschen ein paar Tropfen dazugegeben und dann gilt, sondern das Wort, das hier steht, meint, wir sind so über alle Maße mit dieser Liebe überschüttet worden, mehr als unser Herz fassen kann. Werden Sie vielleicht sagen, das sehe ich so selten, weder bei mir noch bei anderen, dass ich so erfüllt bin. Das ist auch nicht das Allerwichtigste, sondern dass wir sagen können, so bin ich von ihm mit seiner Liebe beschlagnahmt. Komplett erfüllt, komplett ergeben, von ihm gebunden in seiner Liebe, da passt nichts anderes mir hinein. Wunderschön, versiegelt, das meint versiegelt, da kommt nichts anderes rein, auch nichts mehr raus. Aber so darf ich es annehmen und gelten lassen, die Liebe Gottes wurde in einem solchen Übermaß in unser Herz ausgegossen. Lass dich versöhnen mit Gott. Er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Wenn hier gleich Geschwister stehen, die zum Gebet bereit sind, wenn es ein Gedränge geben sollte, dann wird es noch andere geben, die bereit sind zum Gebet. Aber nicht zu sagen, ich warte mal ab. Was ich tut, vielleicht reicht es für die eine Seite, vielleicht für die andere. Geh mitten hinein. In der Mitte steht das Kreuz. In der Mitte steht Jesus. Lädt dich ein, ruft zu einem Leben in anderen Dimensionen. Wir beten miteinander. Herr Jesus, dafür wollen wir dir von ganzem Herzen danken, dass wir so eingeladen sind von dir. Wir haben das selbst erlebt in unserem Leben, dass du uns erreicht hast, manchmal nach unzähligen Versuchen, dass du Menschen, Boten, Engel geschickt hast, bis wir endlich verstanden haben, dass wir gemeint sind. Und du gehst heute noch durch die Reihen und machst unruhig und ziehst und mahnst und lädst ein und ermutigst. Je nachdem, wie wir es nötig haben, stehst du vor uns und sagst uns, dass du nicht den Tod des Gottlosen willst, sondern das Erlebe in einer ganz anderen Dimension, in der Fülle bei dir. Und wir bitten dich ganz herzlich, dass wir das erfahren dürfen, nicht nur für uns, die wir schon zu dir gehören, sondern auch manche vielleicht unter uns, die immer noch in der abwartenden Haltung sind und nicht wissen, ob sie es riskieren wollen oder nicht, sondern dass sie sagen können, da will ich unbedingt dazu gehören. Es ist dein Ziehen, es ist dein Reden, es ist deine Freundlichkeit und Güte, dein Reichtum, dein Heil und dein Segen, mit dem du uns eingeladen hast. Und wir wollen gerne kommen. Danke, dass du uns reich beschenken willst. Danke, dass du uns Gewissheit gibst. Danke, dass du uns herausnimmst aus dieser Sorge, aus dieser unklaren Situation, wohin wir eigentlich gehören. Bei dir ist Heil und Leben. Und wir geben dir darüber alle Ehre. Und beten auch gemeinsam, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.